Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon ist Odette Frey. Unsere Themen: Essen wie die Neandertaler. Das sei gesund, behaupten viele trendige Diätbücher. Aber stimmt das überhaupt? Dann ein merkwürdiges Experiment aus Schweden, bei dem Forscher ihren Versuchspersonen einen dritten Arm verpassen. Und schließlich gehen wir in der Tiefsee auf Horchposten. Killerwale sind das. Mehr über ihre außergewöhnliche Art der Kommunikation später in der Sendung. Oh, nicht zu viel Brot, bitte. Und von den Kartoffeln nur wenig. Pasta, heute lieber gar nicht, danke. So tönt es, wenn man Anhänger der Atkins-Diät eingeladen hat. Das Rindsfilet, das kann ihnen nicht groß genug sein. Und den Brokkoli, den beigen sie sich Scheiterhaufen groß auf den Teller. Aber die Kohlenhydrate, die sind des Teufels. Dick machen sie, ungesund seien sie angeblich. Und schuld daran die Evolution. Über Jahrtausende habe sie uns gelehrt, was gut tut. Fleisch, egal ob vom Mammut oder von der Kuh, und Gemüse sowie Früchte. Nahrung, wie sie unsere Vorfahren in der Steinzeit erjagt und gesammelt haben. Darauf sei unser Körper perfekt angepasst. Das Pizza-Pasta-Gen hingegen, das gäbe es nicht. Das klingt plausibel. Kein Wunder, verkaufen sich denn auch die Steinzeit-Diätfibeln wie warme Würstchen. Doch nun ist im Fachmagazin Public Understanding of Science eine umfassende Kritik erschienen an der Uralt-Diät. Pascal Bieber berichtet.
Stellen Sie sich die afrikanische Savanne vor 100.000 Jahren vor. Und Sie wären dort nackt und nur mit einem spitzen Stock oder Stein bewaffnet auf Nahrungssuche. Welches Nahrungsmittel würden Sie dann wählen? Diese Frage sollte man sich auch heute noch bei jedem Nahrungsmittel stellen, bevor man es esse. Das zumindest rät Ray Odette in seinem Bestseller Neanderdünn, Essen wie ein Höhlenmensch für einen schlanken, starken und gesunden Körper. Und Odette ist nicht der Einzige, der von der Ernährung in der Steinzeit auf die optimale Ernährung von heute schließt, sagt die Soziologin Christine Knight von der Universität Edinburgh.
Evolutionary nutrition simply suggests that basically the human body has adapted to function best on this diet, and that this is evidence that the diet that they ate was the diet to which we're still genetically adapted, because supposedly we haven't moved on in genetic or evolutionary terms since then.
Evolutionäre Ernährung gehe davon aus, sagt Christine Knight, dass der menschliche Körper an die Steinzeitnahrung am besten angepasst sei, dass sich diese Ernährung quasi in unser Erbgut eingeschrieben habe. Und weil wir uns seit der Steinzeit genetisch kaum verändert hätten, sei das auch heute noch die beste Ernährung. Christine Knight befasst sich seit langem mit evolutionären Erklärungen für bestimmte Diäten in der Ratgeberliteratur. Zum Beispiel mit der Atkins-Diät, die auch hierzulande große Erfolge feiert. Die Atkins-Diät zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass man wenig Kohlenhydrate essen sollte, wie Pasta, Reis oder Brot. Dafür mehr Proteine und Fett aus Fleisch, kombiniert mit Früchten, Nüssen und Gemüse. Eine Ernährung wie in der Steinzeit eben.
So it's this idea that somehow civilization has been a process of decline, and that instead we need to go back and look at the earliest human history to see this kind of golden age, this idyllic period that we should emulate. This is a very tempting vocabulary, it's a very seductive vocabulary even.
Das Vokabular dieser Ratschläge sei sehr verführerisch, findet Christine Knight. Denn es nehme Bezug auf eine weit verbreitete Zivilisationskritik, dass wir uns nämlich immer mehr von der Natur entfernen, von einem angeblich idyllischen, goldenen Zeitalter der Naturverbundenheit in den Anfängen der Menschheit. Aber genau weil dieser Bezug auf die frühe Menschheitsgeschichte so verführerisch sei, sei er auch gefährlich. Entsprechende Diätempfehlungen würden dann nämlich nicht mehr hinterfragt.
But it's also why we need to be really careful about these kinds of narratives, because they're so appealing in a way, and so I think people don't necessarily question them.
Die evolutionäre Erklärung für Steinzeitdiäten hinke aber an verschiedenen Stellen. Erstens ist nicht klar, warum uns eigentlich nur die Steinzeit so geprägt haben soll. Denn unsere Vorfahren waren ja schon vor der Steinzeit ein Produkt der Evolution und blieben es auch nachher. Hätten also kaum überlebt, wenn sie sich später nicht beispielsweise an Ackerbau und Milchwirtschaft hätten anpassen können, sagt Christine Knight.
We have evidence that people actually have adapted genetically much more recently. So, for instance, we know that some people have adapted to be able to digest milk and other dairy products much more recently.
Und tatsächlich hätten wir viele Hinweise darauf, dass gewisse Menschen sich seit der Steinzeit durchaus genetisch an ihre Umwelt angepasst hätten, beispielsweise indem sie Milchprodukte verdauen lernten. Das zweite Problem mit evolutionären Erklärungen für gesunde Ernährung: Bereits während der Steinzeit begann der Mensch in geografisch, klimatisch und ökologisch sehr unterschiedliche Gebiete vorzustoßen und dürfte entsprechend schon damals, je nach Gegend, einen ganz anderen Speiseplan gehabt haben. Und drittens, wer sagt denn eigentlich, dass der Steinzeitmensch tatsächlich so gesund war? Klar ist, dass er sich wenigstens fortgepflanzt haben muss, sonst hätte er als Art nicht überlebt. Aber die Lebenserwartung beispielsweise, die war um Jahrzehnte tiefer als heute. Christine Knight fasst ihre Erkenntnisse aus der Steinzeit-Diät-Literatur so zusammen.
Low-carbohydrate diet books have tended to pick up their evidence very selectively in order to argue for the low-carbohydrate model.
Diäten, die kohlenhydratarme Ernährung aufgrund evolutionärer Überlegungen empfehlen, würden sehr selektiv gerade das aus unserer Ahnengeschichte picken, was ihnen in den Kram passe. Und das tönt zwar gut, aber als Erklärung für gesunde Ernährung heute reicht es bei weitem nicht.
Essen wie unsere Steinzeitvorfahren. Ein Trend mit fragwürdigem Beigeschmack. Pascal Bieber berichtete. Und er ist jetzt auch bei mir im Studio. Pascal Bieber, die Soziologin Christine Knight, mit der Sie gesprochen haben, sie sagt, die Evolutionstheorie tauge nicht als Blaupause für Ernährungsempfehlungen. Nun lautet aber in der Biologie ein geflügeltes Wort: Nichts macht Sinn in der Biologie, außer man betrachtet es im Lichte der Evolution. Hat denn die Evolution gar nichts beizutragen zur Ernährungslehre?
Doch, doch, das hat sie selbstverständlich. Nur sind daraus nicht Ratschläge abzuleiten, wie sie eben in den erwähnten Diätbüchern stehen. Was man aus der Evolution des Menschen durchaus lernen kann, im Gegensatz zu Spezialisten im Tierreich, wie dem Panda, der nur Bambus frisst, oder dem Koala, der auf Eukalyptusblätter angewiesen ist, sind wir Allesfresser. Oder wie es der renommierte Wiener Evolutionsspezialist Frank Vuketitz formuliert, der eben das Buch publiziert hat, Wie der Mensch wurde, was er ist, die Evolution menschlicher Ernährung.
Das steckt uns gewissermaßen nach wie vor in den Knochen, oder besser gesagt in den Zähnen, dass wir unterschiedliche Nischen, Nahrungsnischen wahrnehmen können. Und im Prinzip können wir als Allesfresser wirklich alles essen, solange es nicht giftig ist.
Wir können also alles essen, das klingt nach einer sehr entspannten Diät. Wieso aber werden wir dann immer dicker und haben immer mehr gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit unserer Ernährung?
Tatsächlich dürfte auch die Antwort auf diese Frage in unserer Evolution liegen, insbesondere darin, dass wir zumindest in den industrialisierten Ländern einen Überfluss an Nahrungsmitteln haben, kombiniert mit immer weniger körperlicher Bewegung. Und das ist ein evolutionsgeschichtlich noch sehr junges Phänomen. Was die Menge angeht, können also allenfalls Schlüsse aus der Evolutionsbiologie gezogen werden, aber eben nicht, was die Zusammensetzung der Ernährung angeht, sagt auch Frank Vuketitz.
Wenn man den evolutionsbiologischen Ansatz nun wirklich in seiner ganzen Breite ernst nimmt, dann kann man nicht ganz bestimmte Diäten vorschlagen, sondern man kommt zu dem Schluss, ja, essen Sie, was Ihnen schmeckt.
Jetzt könnte man ja sagen, Evolution hin oder her, was uns eigentlich interessiert, ist ja, welche Ernährung heute gesund ist. Wie schneiden denn da die Empfehlungen der Steinzeitdiät ab?
Ja, auch hier gibt es leider für die meisten Diäten und also eben auch für die kohlenhydratarme Steinzeitdiät wenig Unterstützung. Zu schaden scheint die Steinzeitdiät moderat eingesetzt zwar nicht, und als kurzfristige Abnehmhilfe schneidet sie in manchen Studien sogar besser ab als andere Diäten, aber klare Befunde, dass weniger Kohlenhydrate für alle Menschen gesünder sein sollen, die gibt es bisher nicht.
Pascal Bieber. Vier Extremitäten hat der Mensch bekanntlich. Zwei Arme und zwei Beine. Wenn man Pech hat, verliert man eines der Glieder oder auch mehrere. In den fehlenden Gliedern können dann allerdings Phantomschmerzen auftreten. Unser Gehirn scheint nämlich den Verlust einer Extremität nicht vollumfänglich verarbeiten zu können und hält an der Zahl vier fest, egal wie der Körper in Wirklichkeit aussieht. Doch was geschieht, wenn man dem Gehirn das Gegenteil vorgaukelt? Nicht weniger, sondern mehr Glieder. Diese merkwürdige Frage haben sich schwedische Forscher gestellt und Seltsames herausgefunden. Patrick Tschudin über das Experiment mit dem dritten Arm.
Die Versuchsperson sitzt am Tisch. Sie legt ihre beiden Hände auf die Tischplatte. Neben ihrer rechten Hand liegt ein täuschend echter Plastikarm samt Hand. Der Plastikarm ist so mit den Kleidern der Versuchsperson verbunden, dass man von Auge meinen könnte, sie habe tatsächlich drei Arme. Der Versuchsperson gegenüber sitzt der Experimentator. Er hat zwei Malpinsel in seinen Händen. Mit den Pinseln berührt er gleichzeitig und an der gleichen Stelle die Plastikhand und die echte Hand der Versuchsperson. Nach kurzer Zeit entstand bei den Versuchspersonen so die Illusion, sie fühlten tatsächlich diesen dritten Arm. Studienautor Arvid Guterstam vom Stockholmer Karolinska-Institut.
Es fühlt sich sehr merkwürdig an und unnatürlich, aber gleichzeitig ist es eine sehr überzeugende Illusion. Und diese Plastikhand wird deine eigene.
Wie stark die Versuchspersonen die Plastikhand adoptierten, testete das Team um Arvid Guterstam auf zwei Wegen. Einerseits mittels Fragebogen und andererseits mit einem Messer.
Um objektiv zu beweisen, dass die Versuchspersonen den falschen Arm in ihr Körperbild integriert haben, bedrohten wir den richtigen Arm und den Plastikarm mit einem Küchenmesser. Zugleich maßen wir, wie gestresst die Personen waren. Wenn die richtige Hand von einem scharfen Gegenstand wie einem Messer bedroht wird, reagiert der Körper mit Schwitzen. Und während der Illusion erhielten wir dieselbe Stressreaktion, wenn wir die Plastikhand mit einem Messer bedrohten.
Plastikarm, Malpinsel, ein Küchenmesser und schon haben wir das Gefühl von drei Armen. Aber wozu? Worauf laufen diese zunächst merkwürdig anmutenden Versuche hinaus? Jane Aspel betreibt an der ETH Lausanne ähnliche Forschung.
Wir halten viele Dinge für selbstverständlich, die es eigentlich gar nicht sind. Insbesondere, wenn es um die Selbstwahrnehmung unseres Körpers geht. Wenn wir zum Beispiel im Zug sitzen und unser Arm auf der Lehne neben dem Arm unseres Sitznachbarn liegt, dann wissen wir, welcher unser Arm ist. Um herauszufinden, wie das Gehirn diese Wahrnehmung erzeugt, müssen wir diese Wahrnehmung stören. Aus der Erkenntnis, wie diese gestörte Wahrnehmung entsteht, gewinnen wir Einsicht in die Mechanismen, wie das Gehirn unsere normale Wahrnehmung erzeugt.
Wie ganz genau das Gehirn den dritten Arm in der Versuchsanordnung ins eigene Körperbild integriert, das ist noch unbekannt. Aber schon alleine, dass die Illusion bei gut zwei Dritteln der Versuchspersonen funktioniert, wertet Experimentator Arvid Guterstam als Wissenszuwachs.
Die gewonnene Erkenntnis liegt darin, dass wir jetzt wissen, dass das Körperbild viel flexibler ist, als wir bisher dachten.
Sehr ähnlich sieht es die an der ETH Lausanne arbeitende Gehirnforscherin Jane Aspel.
Was überrascht ist, dass der Körper offenbar eine dritte Gliedmasse akzeptiert. Das zeigt einmal mehr, dass die Repräsentation des Körpers im Gehirn eine große Plastizität besitzt. Das ist offenbar etwas, das von Moment zu Moment ändern kann. Die Wahrnehmung unseres Körpers ist also nicht fix, sondern kann verändert werden.
Angesichts dieser Veränderbarkeit der Körperwahrnehmung spekuliert Jane Aspel über mögliche Anwendungen.
Vorstellbar sind bizarre neue Virtual Reality Spiele, in denen man die Rolle einer Figur mit mehreren Extremitäten übernimmt. Ernsthaftere Anwendungen könnten Menschen mit Prothesen helfen, diese besser in ihr Körperbild zu integrieren. Das könnte sie unterstützen, die Prothesen besser einzusetzen.
Künstliche Gliedmaßen in die eigene Körperwahrnehmung integrieren. Dass dies gelingen kann, nicht nur wenn einem eine Extremität fehlt, sondern auch wenn es ein zusätzlicher dritter Arm ist, dieses Resultat der Experimente von Arvid Guterstam ist weit in der Zukunft vielleicht einmal praktisch bedeutsam. Dann nämlich, wenn wir dereinst zusätzliche Roboterarme wie einen Rucksack anhängen können und diese uns im Alltag unterstützen. Noch ist das, vielleicht zum Glück, Zukunftsmusik.
Patrick Tschudin berichtete. Wir kommen nun zu weiteren Wissenschaftsmeldungen der Woche. Meine Kollegin Anita von Mond hat sie gesichtet. Anita von Mond, am Donnerstagnacht, ist die US-Raumfähre Discovery gestartet zu einer besonderen Mission.
Ja, zu ihrer letzten Mission ist sie gestartet. Das ist die Abschiedstour dieser dienstältesten Raumfähre der NASA. 27 Jahre hat die Discovery auf dem Buckel. Am Donnerstag ist sie nun zur internationalen Raumstation ISS geflogen mit 6 Astronauten an Bord und Nachschub. Also nicht allzu spektakulär für einen Abschiedsflug. Aber die Discovery hat schon manch wirklich spektakuläre Mission hinter sich. Sie hat zum Beispiel das Weltraumteleskop Hubble ins All gebracht. Oder sie war jeweils auch der erste Shuttle, der nach den Abstürzen der Challenger und Columbia wieder ins All geschickt wurde.
Aber auch die Discovery hatte ihre technischen Probleme, oder?
Ja, absolut. Sie sollte ja eigentlich schon letzten November starten. Doch dann entdeckte man Risse in der Außenhülle des Tanks. Dieses Problem, das ist nun behoben, aber es ist sicher gut, dass die NASA nun dieses Jahr die letzten der überalterten Shuttles aus dem Verkehr ziehen will.
Ebenfalls zur Raumstation aufgebrochen ist in den letzten Tagen der europäische Raumfrachter Johannes Kepler. Ist der gut angekommen?
Ist er, ja. Johannes Kepler hat ja der Discovery etwas die Show gestohlen. Er ist ein paar Stunden vorher gestartet und jetzt hat er erfolgreich angedockt an der ISS. Auch die Forschungsexperimente, die dieser unbemannte Raumfrachter transportierte und über die wir letzte Woche im Wissenschaftsmagazin von DRS2 berichtet haben, auch die können nun also stattfinden.
In Ihrer nächsten Meldung geht es um Klammeraffen. Für diese Tierchen scheint zu gelten, was auch für Menschen gilt. Unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sitten. Was für Sitten pflegen die Äffchen denn so?
Zum Beispiel pflegen sie unterschiedliche Tischsitten. Die Geoffroy-Klammeraffen in Zentralamerika wurden die untersucht. Die entwickeln je nach Gruppe, in der sie leben, bestimmte Vorlieben. Manche Gruppen essen zum Beispiel bestimmte Blätter oder Früchte nicht. Oder sie trinken auf besondere gruppenspezifische Art oder lecken sich die Hände. Oder sie haben ganz andere unterschiedliche Sitten. Zum Beispiel küssen sich die Tiere in manchen Gruppen, in anderen wiederum nicht. Also einmal mehr, auch Tiere entwickeln soziale Traditionen. Und weil Klammeraffen wie Menschen in wechselnden Gruppen leben, sind diese Traditionen offenbar wichtig, um Gemeinschaften zu erkennen und zu stärken.
In der letzten Meldung geht es um etwas, was gesunden Menschen vielleicht etwas schwerfällt zu glauben. Vollständig gelähmte Menschen, die seien nämlich mehrheitlich glücklich, berichten Forscher aus Belgien. Worauf stützen Sie sich bei dieser Aussage?
Auf eine wissenschaftliche Befragung, die sie durchgeführt haben unter Patienten mit dem sogenannten Locked-in-Syndrom. Das sind vollständig gelähmte Menschen, die sich nur mit Blinzeln der Augen verständigen können. 65 dieser Patienten von einer französischen Patientenorganisation haben mitgemacht bei der Studie und von ihnen gaben 2/3 an, sie seien glücklich. Obwohl sie sich voll bewusst sind, wie stark sie vom normalen gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt sind und bleiben. Rund 1/4 bezeichnete sich als unglücklich und nur gerade 7% der Leute gaben an, sterben zu wollen.
Gibt es eine Erklärung für diese überraschenden Erkenntnisse?
Es fällt auf, dass die Befragten mehrheitlich gläubig sind und daheim leben bei den Partnern und Partnerinnen. Also Geborgenheit scheint wichtig zu sein und bestmögliche Pflege sei zentral, sagen die Forscher. Vor allem im ersten Jahr der Krankheit brauche es auch intensive psychische Hilfe, weil in dieser Anfangsphase die Patienten am lebensmüdesten seien. In diesem Kontext ist die Studie natürlich interessant für die ganze Sterbehilfediskussion. Die Forscher betonen, die Betroffenen sollten selber entscheiden, ob sie sterben wollen. Zugleich zeigt ihre Studie aber auch, dass Sterbehilfe lang nicht immer angezeigt ist, wenn man es vermuten würde.
Danke, Anita von Mond, für diesen Blick in die Wochenaktualität. Kein Meeressäuger hat ein derart ambivalentes Image wie der Orca, auch Killerwal oder Schwertwal genannt. Der schwarz-weiße Riese ist zwar ein Filmstar, man erinnere sich an den Kassenschlager Free Willy und als kuscheliges Plüschtier findet er sich auch in manchem Kinderzimmer. Doch andererseits sorgen tödliche Unfälle mit Orcas in Gefangenschaft für Schlagzeilen und auch die blutrünstige Jagd der Wale in freier Wildbahn auf wehrlose Robben ist nichts für sensible Gemüter. Wissenschaftler hingegen, die sehen in den Orcas weder Kuscheltiere noch Bestien, sondern in erster Linie hochintelligente Tiere mit ausgeprägtem Sozialverhalten und vor allem einer faszinierenden Kommunikation. Frank Grotelüschen.
We can make this work. Es ist ein ruhiger Tag an der Westküste Kanadas. Die See ist spiegelglatt. Unweit vom Ufer, zwischen kleinen Inseln, fahren ein paar Touristen Kajak. Plötzlich taucht eine Flosse aus dem Ozean, groß, schwarz, spitz wie ein Schwert.
Right behind us. That is crazy, man.
Ein Orca, ein Schwertwal. Dann ein zweiter, ein dritter. Die Kajakfahrer sind mitten in eine Orca-Familie geraten. Ab und zu taucht einer der mächtigen Meeressäuger direkt neben den Booten auf.
Wow.
Die Paddler werden nervös. Trägt das große Tier mit den scharfen Zähnen nicht auch den Namen Killerwal? Womöglich zu Recht?
Generell hat er meiner Meinung nach keinerlei Berechtigung, obwohl ich ihn nicht wirklich schlimm finde, wenn ich ehrlich bin. Ich benutze ihn selber auch.
Nicola Rehn ist Bioakustikerin. Sie erforscht Tierstimmen. Früher einmal seien Orcas hinter Walfangschiffen hergeschwommen, um sich Stücke aus herunterhängenden Walkadavern zu reißen.
Eigentlich heißt es Killer of the Whale. Von daher kommt Killerwal und deswegen dieser Name.
Was Rehn am meisten fasziniert, Killerwale können miteinander sprechen.
Es ist so, dass sie ein relativ ausgeklügeltes Kommunikationssystem entwickelt haben. Unter anderem kommunizieren sie mit Klicks, mit Pfiffen und mit Rufen. Wobei die Klicks zur Echolokation benutzt werden. Das heißt also, die Orcas scannen ihre Umgebung, machen sich damit mit diesen Klicks wie Fledermäuse ein Bild ihrer Umgebung und dienen zur Nahrungssuche.
Orcas können nicht nur klicken wie ein Echolot, sie können auch unter Wasser rufen, und zwar mehr als 10 Kilometer weit.
Wir wissen natürlich nicht ganz genau, was für Informationen in diesen Rufen enthalten sind. Das wissen wir bis heute nicht. Aber wir gehen davon aus, dass die Tiere die Entfernung zueinander messen.
Um all die Walrufe, Pfiffe und Klicks zu untersuchen, nehmen die Forscher sie mit Unterwassermikrofonen auf, um sie dann per Computer zu analysieren.
Im Spektrogramm, und das ist ja unser Handwerkszeug, machen wir die Laute sichtbar. Wir können im Spektrogramm Parametermessungen machen, wie lang die Rufe sind, welche Frequenzen sie haben.
Diese Frequenzspektren unterscheiden sich je nach Familienzusammengehörigkeit. Denn Orcas leben in engen Familiengruppen. Chef oder besser gesagt Chefin ist immer eine Walkuh.
Alle ihre Nachkommen bleiben das ganze Leben lang bei ihrer Mutter. Und diese Mutter gibt ihr Rufrepertoire, was sie hat, an ihre Kinder weiter. Das heißt also, die Nachkommen erlernen das Rufrepertoire.
Verschiedene Familiengruppen sprechen verschiedene Dialekte. Die Dialekte verwandter Gruppen sind einander ähnlich. Unverwandte Familien dagegen besitzen ganz andere Lautrepertoires. Das gilt erst recht für die drei Unterarten, in die die Fachleute den Schwertwal im Nordpazifik unterteilen. Die Transients, die Offshores und die Residents. Die Residents ernähren sich von Fisch und leben meist in Küstennähe. Die Offshores findet man weiter draußen auf hoher See. Und die Transients scheinen zwischen Alaska und Kalifornien zu wandern und verspeisen andere Meeressäuger, vor allem Robben.
Diese Gruppen, die reden normalerweise nicht miteinander. Wir wissen natürlich nicht, ob sie sich verstehen. Im Prinzip sprechen sie vollkommen andere Sprachen.
Doch dann stießen die Forscher mit ihren Unterwassermikrofonen auf etwas höchst Seltsames. Ein Orca-Ruf, der bei allen Schwertwalen nahezu identisch klingt.
Wir haben das Rufrepertoire all dieser Populationen von Russland bis hin nach Nordamerika miteinander verglichen und haben einen Ruf gefunden, der von allen Tieren benutzt wird. Das ist für uns eine ziemliche Überraschung gewesen erst. Generell ist es ja so, dass wir wissen, dass junge Orcas ihr Rufrepertoire erlernen. Und so waren wir doch erstmal überrascht, dass wir in den unterschiedlichen Populationen und Ökotypen diesen Einruf gefunden haben. Und wir gehen mittlerweile davon aus, dass er angeboren sein könnte.
Wahrscheinlich ist es so etwas wie ein Begrüßungsruf. Denn Nicola Rehn hat ihn immer dann besonders oft aufgezeichnet, wenn die Tiere auf andere Mitglieder ihres Clans trafen. Und dieser globale Ruf, hat er für alle Orcas auf der Welt dieselbe Bedeutung? Womöglich schon, meint Rehn. Vielleicht ist es mit diesem globalen Ruf ja ähnlich wie bei uns Menschen. Manche Laute nämlich versteht man überall auf der Welt.
Wir Menschen kommunizieren also sowohl mit erlernter Sprache als auch mit angeborenen Signalen und dazu gehören eben Lachen und Weinen. Und egal, auf welchem Kontinent man sich befindet und zu welchem Kulturkreis man gehört, man kann Lachen im Prinzip immer einordnen, was es bedeutet, ohne dass man das großartig entschlüsseln muss, sondern es ist klar im Prinzip. Und wir glauben, dass Orcas das durchaus auch können.
Wer weiß, vielleicht haben die Forscher also so etwas wie das Lachen der Orcas aufgespürt. Ein erfreutes Begrüßungssignal, das man überall in der Welt der Schwertwale versteht.
Frank Grotelüschen über das erstaunliche Sprachvermögen der Killerwale. So viel Wissenschaft für heute. Morgen Sonntag wird diese Sendung wiederholt um 19.30 Uhr nach dem Echo der Zeit. Zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Das bisherige Eröffnungssignet unserer Sendung gibt's diese Woche zum letzten Mal. Ab nächster Woche klingt Wissenschaft DRS 2 so.
Wissenschaft DRS 2.
Wir hoffen, das gefällt Ihnen und freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Auf drs2.ch finden Sie übrigens noch mehr zum neuen akustischen Kleid von DRS 2. Sie erfahren dort zum Beispiel, wie Klangdesigner arbeiten und können uns auch Ihre Meinung zu den neuen DRS2-Tönen schreiben. Redaktion dieser Ausgabe von Wissenschaft DRS2, Pascal Bieber, Moderation Odette Frey.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.